Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich grüße ich Sie alle mit dem Wort: Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wir wollen beten. Lieber Herr, all unsere Tage haben ihr Licht von dem Morgen, da du die Nacht überwunden hast. All unsere Nächte, auch die letzte, haben ihren Trost von deiner Gegenwart, die du uns zugesagt hast. So hilf uns jetzt in dieser Morgenstunde beides begreifen und bewahren. Überwunden ist, was uns bedrängt. Vor uns aber liegt das Leben, das die Zeichen deiner Güte und deiner Treue trägt. Danke, Herr. Amen. Klagelieder, Kapitel 3. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Amen. Wir hören den Chor. O Tod, wo ist dein Stachel nun? Wo ist dein Sieg, o Hölle? Wir singen nach dem Leservorspiel Lied 87, die Verse 1, 3 bis 5 und 8. In der Mitte dieser Stunde, liebe Freunde, steht die bekannte Geschichte aus dem 7. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und es begab sich danach, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und viel Volks. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn war seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und viel Volks aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sah, jammerte ihn derselben, und er sprach zu ihr: Weine nicht! Und trat hinzu und rührte den Sarg an, und die Träger standen, und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Und es kam sie alle eine Furcht an, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn erscholl in das ganze jüdische Land und in alle umliegenden Länder. So also sieht dieses Trauerbild aus, liebe Freunde. Dieses Trauerbild mit dem schwarzen Rand. Ein junger Mann im Sarg. Er war erst im Anstieg des Lebens. Sein Glück war noch heiß, das er zu schmieden gedachte. Seine Hoffnung brodelte noch stark, die er gestalten wollte. Die Zukunft lag vor ihm wie ein ausgerollter Teppich. Die schönsten Jahre, die kommen erst noch, mögen sie ihm Schulterklopfen gesagt haben. Und dann kamen sie mit Krankheit,
Schmerzen und Leiden. Sicher hat er sich nicht widerstandslos ergeben. Er stemmte sich dagegen. Er kämpfte um sein Leben. In ein paar Monate bin ich wieder fit. Und dann schwanden die Kräfte und dann brachen die Augen tot. Ein junger Mann im Sarg und eine gebrochene Mutter hinter der Bahre. Wie stolz ist sie gewesen, als er damals geboren wurde. Ein Bub mit gesunden Gliedern, ein Stammhalter mit hellen Augen, ein Sonnenschein für die junge Ehe. Und weil er das einzige Kind seiner Eltern blieb, deshalb wurde er mit besonderer Liebe überhäuft. Ja, nach dem frühen Tod des Vaters war er ganz besonders unentbehrlich geworden. Ihr Trost war er, ihre Hilfe, ihre Stütze, ihre Sonne, ihr Ein und Alles. Im Alter konnte sie zu ihm ziehen und sich von ihm versorgen lassen. Und jetzt war sie beraubt, ausgeplündert, ausgestoßen, leer, einsam. Eine gebrochene Frau hinter der Bahre. Und ein langer Zug Richtung Friedhof. Freunde, Verwandte, Nachbarn gaben ihm das letzte Geleit. Blumen in den Händen und ein paar Kränze. Steinerne Gesichter schienen zu fragen, warum dieser Sohn, warum dieser Schmerz, warum diese Stunde, warum Gott, warum? Aber nur Schweigen lastete über dieser Szene. Ein langer Zug Richtung Friedhof. Das ist das Trauerbild, das diesem Lukas vor Augen stand. Das ist das Trauerbild, das uns jeden Tag vor Augen steht. Ein junger Mann im Sarg. Ich denke an jenen jungen Mann. Glänzend hat er seine Schule durchlaufen. Mit 1,4 war ihm sein Studienplatz sicher. Niemand zweifelt an seiner guten Karriere. Und dann schwang er sich auf seine Honda, zog sich den Helm über und brauste los. Aber die nächste Kurve war zu eng. Mit 120 raste er gegen den Lichtmast, tot. Ein junger Mensch im Sarg, das kennen wir auch. Und eine gebrochene Mutter hinter der Bahre. Ich denke doch an jene junge Frau, die in ihrer Ehe das ganze Glück gefunden hat. Als sie ihr Kind über das Taufbecken hielt, war ihr Glück vollkommen. Alles, was sie sich erträumte, war ihr geschenkt. Und dann starb der Mann an Krebs und das Kind erlag einem Gehirntumor. Niemals werde ich jene Beerdigung vergessen. Eine gebrochene Mutter hinter der Bahre und ein langer Zug Richtung Friedhof. Wir kennen sie doch, jene Männer und Frauen, jene Schwarzgekleideten, die täglich durch unsere Städte und Dörfer gehen. Und oft genug gehören wir selbst dazu, mit einer Blume in der Hand und mit jener quälenden Frage in der Brust. Gott, warum, Gott? Ein langer Zug Richtung Friedhof. Trauerbilder sind keine Rarität. Trauerbilder sind Alltagsbilder. Trauerbilder sind uns sattsam bekannt. Ob in Nain, Stuttgart, Wetzlar oder Dresden. Siehe, da trug man einen Toten hinaus. Dennoch haben wir das Wichtigste übersehen. Lukas zeigt auf einen Mann, der diesem Zug begegnet. Sein Fußweg kreuzt diesen Trauerweg. Immer ist er im Bild, wenn Tote zur Stadt hinausgetragen werden. Immer ist er im Bild, wenn Tote der Erde übergeben werden. Immer ist er im Bild, wenn es um den Tod geht. Jesus Christus ist der perspektivische Fluchtpunkt, auf den alle Linien zulaufen. Deshalb müssen wir jetzt ihn entdecken, anschauen, beobachten, genauer. Seine Augen, seine Hände, seinen Mund. Beobachten Sie jetzt mit. Erstens, Jesu Augen, was sehen Sie? Ganz sicher die große Vergangenheit. Gerade in dieser Gegend wurde sie besonders lebendig. Nur 5 Kilometer von Nain entfernt, am Fuß des Hügelmassivs Givat Harmoneh, da lag doch Sunem. Und dort hat Elisa, der Schüler Elias, einem jungen Mann das Leben zurückgegeben. Propheten waren starke Handlanger ihres mächtigen Gottes. Das 2. Königebuch überlieferte diese Geschichten. Er sieht diese große Zukunft und Jesus sieht diese große Dinge, die auf ihn zukommen. Er sieht den Ölberg. Er sieht das Hochplateau. Er sieht den Kalvarienhügel. Da wird dieser Kaiphas und Herodes und Pilatus eine Rolle spielen. Es geht dem letzten großen Entscheidungskampf entgegen. Aber Jesus sieht nicht nur die große Vergangenheit und die große Zukunft. Er sieht auch die Gegenwart. Jesus leidet an keiner Weitsichtigkeit. Jesus sieht nicht nur nach hinten und nach vorne, sondern auch nach unten. Jesus durchschaut nicht nur den Elia und den Herodes und Kaiphas, sondern auch eine unbekannte Frau. Jesus sieht scharf und deshalb übersieht er dieses Trauerbild nicht. Ihm fällt die Frau auf. Ihm kommt dieses Elend in den Blick. Ihm sticht dieser Jammer ins Auge, besser ins Herz. Da, sie der Herr sah, jammerte ihr derselben. Jesus hat andere Augen, als wir sie haben. Unsere Augen sind doch vom Genuss gesteuert. Trink, o Augen, was die Wimper hält von dem goldenen Überfluss der Welt. Reimt Gottfried Keller und schickt uns und erinnert uns an die gewaltigen Bergmassive und herrlichen Badestrände, die wir im Urlaub gesehen haben. Unsere Augen sind von der Neugierde gesteuert. Zieh der Augen Franzenvorhang auf, mein Shakespeare, und schickt uns auf die Entdeckerreise durch die Welt. Und oft genug sind unsere Augen von der Schamlosigkeit gesteuert. Hüt die Augen, dass sie Gutes sehen und das Schlechte übersehen, mahnt nicht umsonst schon Walter von der Vogelweide. Jesu Augen dagegen sind nicht von Neugierde und Schamlosigkeit, sondern von Liebe und Barmherzigkeit gesteuert. Deshalb hat er doch den Himmel verlassen. Deshalb ist er doch auf diese Erde gekommen, damit ihm keine noch so versteckte Traurigkeit aus dem Auge kommt. Alles, alles Elend liegt innerhalb seines Gesichtswinkels. Für jedes Elend, für jede Sorge, für jede Not ist er nicht blind. Und so wie er den Bettler sah, der mit seiner Lepra in der Fußgängerzone hockte, so wie er den Invaliden sah, der gelähmt auf seinem Schragen litt, so wie er den Leibburschen sah, der todkrank in seinem Bett fieberte, ja, so wie er die Frau sah, die mit ihrem gebrochenen Herz durch das Tor wankte, so sieht er heute den Mann unter uns, der mit seinem Herzen zu tun hat. Die Frau unter uns, die unter den Depressionen erstickt. Die Mutter unter uns, die das Liebste hergeben muss. Er sieht jeden, der seine versteckte Not mit sich herumschleppt. Was der Psalmist nur ahnen konnte, das dürfen Sie wissen. Ich liege auf meinem Schmerzenslager oder ich gehe meinen schweren Weg. Ich liege oder gehe, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Beobachten Sie Jesu Augen und Jesu Hände. Was tun Sie? Ziehen Sie den Hut, um dem Toten die letzte Ehre zu geben? Winken Sie den Jüngern, um möglichst rasch diese Stelle zu passieren? Zeigen Sie auf das Tor, um die Richtung zu weisen? Lukas sagt, Jesus trat hinzu und rührte den Sarg an. Er macht sich nicht aus dem Staube, wenn Trauergesänge zu hören sind. Er tritt nicht verlegen zur Seite, wenn Leichenträger mit ihrer schweren Last daherkommen. Er zieht nicht den Hut, wenn der Tod seinen Triumph feiern will. Nie und nimmer hat er seinen Respekt verdient. Er vertritt ihm den Weg, er versperrt die Friedhofsstraße. Die Leichenträger müssen absetzen und anhalten. Und dann tritt er vor und rührt den Sarg an. Die Heiden hatten Angst, mit dem Tod in Kontakt zu kommen. Jesus hat keine Kontaktangst. Die Juden hatten Angst, die Unreinheit zu berühren. Jesus hat keine Berührungsangst. Er streckt seine Hand hinaus in das Kraftfeld des Todes und beschlagnahmt auch diesen Toten für sich. Liebe Freunde, es ist nicht so, als ob wir beim Sterben langsam aber todsicher aus Jesu Hand glitten und schließlich fallen gelassen in einem Abgrund endeten. Auch in unserer letzten Stunde sind wir diesen Händen nicht entnommen. Der, der gesagt hat, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet, der lässt uns nicht unter der Hand in andere Hände gleiten. Und der, der seine Hand nicht nur bis zum Sarg, sondern bis zum Kreuz ausgestreckt hat, der kennt ihre Not. Und der umfasst sie. In einer afrikanischen Zollstation, so berichtet ein farbiger Prediger, passen die Zöllner sehr genau auf, dass kein schräger Typ ins Land kommt. Und wenn nun irgendein Mann passieren will, der sich als Zimmermann ausgibt, dann rufen sie, zeigen Sie Ihre Hände her. Sind sie fein, gepflegt, ohne Schwielen, dann ist er als Betrüger entlarvt und kann nicht über die Grenze kommen. Die Arbeit ist an den Händen abzulesen, auch bei Jesus. Er legte sie nicht in den Schoß, als er in Nazareth lebte. Er steckte sie nicht in die Tasche, als er durchs Land zog. Er zog sie nicht einmal zurück, als ein Nagel diese Hand durchbohrte. Jesu Hände sind verschafft, zerfurcht, durchbohrt, zerrissen. An seinen Händen ist die Mühe und Liebe abzulesen, die er für uns aufgewendet hat. Wer sich diesen Händen anvertraut, der ist gehalten für Zeit und Ewigkeit. Ob Leid oder Schmerz, ob Krankheit oder Leiden, ob Sterben oder Tod, immer und immer wird diese Zusage gelten. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Beobachten Sie Jesu Hände und schließlich auch Jesu Mund. Was sagt er? Nun, das, was wir so zu sagen pflegen. Herzliches Beileid. Es war ein prächtiger Junge. Und wissen Sie, es ist ihm sicher viel erspart geblieben in dieser bösen Welt. Und er ist ja doch nur vorausgegangen auf dem Weg, den wir alle zu gehen haben. Nehmen Sie es nicht so ganz so schwer. Herzliche Anteilnahme. Jesus verteilt keine Trostpflästerchen für die Wunden, die der Tod schlägt. Dieser Herr tritt diesem Erzfeind und Erbfeind des Lebens frontal entgegen und befiehlt, junger Mann, ich sage dir, stehe auf. Sekunden der Totenstille. Und er richtete sich auf und fing an zu reden. Das kann Jesus nicht nur Blumen verteilen. Das will Jesus nicht nur Worte machen. Das ist Jesus, der Kyrios, der Herr über Leben und Tod. Wer ihn bisher verstanden hat als Moralprediger, der bessere Sitten einführen will, als Seelentrost, der nur das innere Gleichgewicht auspendeln will, als Guru, der nur religiöse Bedürfnisse befriedigt, der hat nichts kapiert. Hier wird in aller Öffentlichkeit proklamiert, wer in der Welt das Sagen hat und wer nicht. Ein Exempel ist statuiert für die Kompetenz dieses Jesus. Die Machtfrage in der Welt ist ein für allemal geklärt. Sicher ist dieser junge Mann nur für wenige Monate ins Leben zurückgekehrt oder einige Jahre. Aber diese Zeit genügte, um aus ihm dies dreifache Zeichen zu machen. Nämlich dies Lebenszeichen. Jesus wird mit dem Tode fertig. Dies Ausrufezeichen. Jesus wird mit dem Teufel fertig. Dieses Vorzeichen. Jesus rettet aus der Hölle Gewalt. Denn alle, die in den Gräbern sind und alle, die in diese Gräber kommen, und wir gehören dazu, wir werden einmal diese Stimme Jesu hören. Und dann wird der Tod nicht mehr sein. Und dann wird der Schmerz nicht mehr sein. Und dann wird das Leid nicht mehr sein. Dann wird alles neu sein. Nichts ist so sicher wie dieser Termin. Deshalb weine nicht, wenn du im langen Zug Richtung Friedhof marschierst und dir das Herz so schwer sein will. Jesu Augen sehen dich. Deshalb weine nicht, wenn du das Liebste hergeben musst und dir darüber das Herz bricht. Jesu Augen sehen dich und Jesu Hände tragen dich. Und weine nicht, wenn du selbst einmal auf die Bahre gebettet, und mag es morgen oder übermorgen sein, oder gar heute, weine nicht. Denn Jesus tritt an diesen deinen Sarg heran und sein Mund befiehlt: Ich sage dir, stehe auf. Trauerbilder mit Jesus im Fluchtpunkt haben keinen schwarzen Rand. Amen. Wir singen vom Lied 86, die Verse 6 bis 8.
Vater im Himmel, die ganze Welt hat ein anderes Gesicht bekommen, weil du dem Tod Paroli geboten hast. Unverdient lässt du uns teilhaben an deinem Sieg. Lass uns das glauben, in allem, was uns erschrecken und durcheinander bringen will, in allem, was uns angreift und zu kämpfen gibt. Hilf uns glauben, dass du dem Tod die Macht gebrochen hast. Und darum möchten wir jetzt aufhören zu jammern und zu klagen, als ob wir immer noch mit aller Angst und Not allein wären. Lieber wollen wir in dieser verängstigten Welt von dir weiter erzählen. Wir bitten dich für alle, die trauern. Gib, dass sie dich sehen. Wir bitten dich für alle glaubensmüde und lebensmüde Menschen, ermutige sie zu neuer Hoffnung. Herr, weil du stärker bist als der Tod, dürfen wir in deiner Kraft leben, trotz aller Niederlagen sieghaft, trotz aller Schwachheit stark, trotz aller Enttäuschungen fröhlich, einfach weil du da bist und uns an dein Ziel bringst. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Wir singen vom Lied 484, die Verse 9 und 10. Dieser Gottesdienst, liebe Gemeinde, wurde vom Evangeliumsrundfunk mitgeschnitten und in 3 Wochen gesendet. Wer sich über den Evangeliumsrundfunk informieren will, der greife nach den kleinen Blättchen, die draußen am Ständer ausgelegt sind. Die Stiftsgemeinde unterstützt diese Arbeit des Evangeliumsrundfunks in vielfältiger Weise. Kirchensteuern fließen dort keine hinein. Sie sind angewiesen auf Spenden. Ich möchte Sie bitten, um Ihr Opfer für diese Arbeit, die so wichtig ist, ein Rundfunk, der über Grenzen und Länder hinweg bis weit hinein nach Russland gehört werden kann. Unterstützen Sie mit Ihrem Geld auch diese Arbeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Dann danken wir der Stuttgarter Bläserkantorei unter Professor Scheible. Wir laden ein zu den 12-Minuten-Gottesdiensten von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr, Freitag Kirchenmusik, am Dienstag wieder unsere Stunde des Gebets um 20 Uhr im Gemeindehaus und im Gemeindehaus morgen 15.30 Uhr der Frauenkreis. Wir danken auch dem Jugend- und Gemeinschaftschor der Süddeutschen Vereinigung aus der Eugenstraße, der heute sein 25. Jubiläum feiert. Wir wünschen den Sängern einen gesegneten Tag.
Sie werden uns jetzt noch einmal einen Chor singen. Zum Orgelnachspiel wollen wir nachher noch einmal Platz nehmen. Geht mit dem Segen Gottes in eine neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.